Unmögliches wird möglich. So lautet die Überschrift meiner heutigen Predigt. Unmögliches wird möglich. Und ich lese gleich zum Anfang den Text, den wir uns heute anschauen. Ein Text aus 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Und dort steht: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ja, soweit der Text von heute. Und sicher haben wir schon einmal von dem gehört, vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört, wir sollen im Geist leben oder wir sollen aus Gott leben. Doch was heißt das genau? Von was redet der Text hier? Der Text sagt uns, wir sollen ein heiliges und gerechtes Leben führen. Ja, an deinem Leben, ob du gerecht und heilig lebst, zeigt es sich, ob du ihn erkannt hast, ob du zu Jesus gehörst. Ja, jetzt stell dir vor, heute würdest du irgendwo danach in die Stadt hineingehen. Wir würden zusammen, würden sagen, okay, stehen wir auf, wir gehen mal runter in die Stadt, und dann würden die Leute rufen: Ah, da kommen die Gotteskinder. Ich glaube wohl kaum. Man könnte uns wahrscheinlich vom Äußerlichen her nicht unterscheiden. Doch wie ist das genau? Wie ist das genau mit Gottes Kindschaft? Wir schauen uns das alles an. Der erste Punkt, der lautet: Jesus macht Unmögliches möglich. Jesus macht Unmögliches möglich. Und ich lese noch einmal die ersten beiden Verse dieses Abschnitts. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also der Text fängt so an, dass er uns sagt, wir sollen einmal genau hinschauen, wie groß Gottes Liebe ist. Und um zu sehen, wie groß Gottes Liebe ist, müssen wir zuerst einmal verstanden haben oder begreifen, ein Stück weit begreifen, wie groß die Differenz ist zwischen uns und Gott. Und ich habe dazu zwei Männchen mitgenommen, ich habe die meinen Kindern gestohlen. Keine Angst, ich bekomme die sicher wieder zurück. Ja, wenn wir einen Freund haben oder eine Freundin und wir sind miteinander unterwegs Und irgendwann mal sagt man, ja, jetzt so aus freundschaftlicher Box, ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das nicht, das gibt es bei mir vielleicht ab und zu mal, ja, so einfach so einen freundschaftlichen, ja, einfach so, ja. Und dann trifft man den anderen genau den Nerv. Dann ist das nicht so toll, ja. Dann schreit er auf und sagt, du, aber jetzt, hallo, was läuft? Und sagt, oh, sorry, sorry, hä? tut mir leid, ja, ich habe... Das wollte ich nicht so, ich wollte das nicht. Ja, und dann sage ich, ja, ist gut, okay, ist in Ordnung, ist wieder gut und man geht wieder weiter. Man hat ja eine gute Beziehung zueinander. Aber jetzt stellen wir uns vor, das Gleiche passiert, wenn die Beziehung vielleicht, ja, man kennt sich so, aber ja, man, ja, ist okay, man sagt sich Hallo, aber ja, auch nicht viel mehr. Dann nervt das dann schon mehr. Dann sagt man, hey, aber du, alles okay, ja. Aber okay, das ist auch wieder in Ordnung. Aber jetzt stellen wir uns das noch ein bisschen mehr, die Distanz noch ein bisschen mehr vor. Mir vielleicht hat es schon mal gekracht, ja, man hat sich so mal richtig gestritten. Man merkt irgendwie, man geht sich auch lieber ein bisschen aus dem Weg. Und wenn passiert so etwas, dann ist da schon, hey, also, und da denkt man zu Hause über nach, hat er es jetzt gemacht, extra, hey, wahrscheinlich, ja. Und man ärgert sich über diese Person. Und sag aber das Weiterspinnen, stellen wir uns vor, dann ist da noch eine ganz tiefe Feindschaft und so etwas passiert, dann kann es dann schon mal böse Worte über die Lippen kommen. Also merkt, es kommt sehr auf die Beziehung an, wie man hat. Ja, es ist dann viel schwieriger, in Liebe zu reagieren. Die Bibel sagt, die Distanz zwischen uns und Gott ist grösser, als wir uns vorstellen können. Ich müsste das Männchen irgendwo dort drüben hinstellen und irgendwo noch viel weiter und das würde noch nicht annähernd die Distanz zwischen uns und Gott beschreiben. Die Bibel nennt so Worte wie Licht und Finsternis, also totale Gegensätze. Also passt null zusammen. Es nennt, redet von Feindschaft. Wir lesen in Psalm 14, Vers 2, dort steht, der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen, er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist. Einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Also wir sehen, das ist ein extremer Gegensatz. Extremer könnte der Gegensatz nicht sein. Es gibt keinen Grund, eigentlich gäbe es keinen Grund, den Menschen zu lieben. Also wir haben so Mühe, wenn etwas passiert und die Distanz ist so. Und bei Gott ist die Distanz, der Unterschied ist so groß, dass man eigentlich sagen muss, ja Gott, es ist richtig, wenn du mich hast. Wenn du nichts mit mir zu tun haben willst, wenn du mich wegstößt, das ist das Richtige. Aber was macht er? Anstatt dich und mich wegzustoßen, liebt er uns. Er schafft es, uns zu lieben, obwohl die Distanz so, so absolut groß ist. Wow. Und er liebt uns nicht nur, er ist sogar bereit, seinen Sohn für uns zu geben. Jesus Christus für uns stirbt. Dass wir wieder in eine nahe Gemeinschaft kommen können. Und das Geniale ist, seine Liebe ist so groß, dass er, ich meine, es wäre ja schon eigentlich, ist es ja schon unglaublich genial, dass wir überhaupt in seine Nähe kommen dürfen. Aber was macht er? Er bringt uns nicht nur in seine Nähe, er erhöht uns in die höchst mögliche Position, die er einen Menschen erhöhen könnte. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Und wenn wir das ein Stück weit schmecken, begreifen, dann denken wir, wow. Und wir können irgendwie nichts mehr sagen und sagen, wow, das ist Liebe. Diese Liebe, die, da gibt es keine größere. Er nimmt allen Fluch, allen Ekel, die ganze Distanz, den ganzen Dreck nimmt er auf sich, damit wir in seiner Nähe, in dieser hohen Position sein können. Wie genial. Wir dürfen in seine Gegenwart treten und dürfen eine Beziehung zu ihm haben. Wir dürfen ihm jetzt ähnlich sein. Wir sind Kinder Gottes. Wahnsinn. Wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, dann ist etwas komplett neu geworden. Wir sind Kinder Gottes. Ja, aber wir müssen wissen, wenn wir so etwas glauben, wenn wir uns so etwas anvertrauen, wenn wir diese Liebe in unserem Leben wirksam lassen, hat das Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf unsere Mitmenschen. Die Menschen werden uns nicht verstehen, es wird sie erschüttern, weil diese Liebe kennt die Welt nicht. Nicht mal annähernd. Das ist das Gegenteil von der Liebe, die die Welt kennt. Und da sagt 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, dort steht, mit der Botschaft von Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Soweit. Ja, wie am Anfang gesagt, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, dann erkennen die Leute von außen nicht, dass wir Gottes Kinder sind. Und oft, wenn du oder ich, wenn wir etwas Gutes tun, dann wird es auch nicht so wahrgenommen. Wenn wir wirklich etwas Gutes tun, dann ist es auch eher versteckt. Und manchmal haben wir vielleicht sogar das Gefühl, es ist zugeschüttet von all dem Bösen, das um uns herum ist. Und das bei wirklich geistlichen Dingen. Also, deine Beziehung zu Gott, die lässt sich nicht zu messen. Ich kann auch nicht jetzt sagen, ja, deine Beziehung, die ist gut. Und deine Beziehung, ja, da müsste man noch ein bisschen arbeiten. Und ja, deine Beziehung zu Gott, ja, doch, die ist, ja, das kann ich nicht beurteilen von außen, ja. Man weiß es nicht. Doch eines müssen wir wissen. Nichts, der Text sagt uns, nichts bleibt verborgen und getrübt. Wenn Jesus wiederkommt, gibt es keine verborgene Sache mehr. Es wird alles aufgedeckt. Und noch genialer, wir werden Jesus sehen, so wie er ist. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, wird uns das verwandeln. Das ist so genial, das wird so herrlich sein, weil er so wunderbar leuchtend und herrlich ist. Wir werden zwar unsere Eigenschaften behalten, wir werden noch als die Person erkannt werden, die wir sind. Aber wir werden doch etwas ganz Neues sein. Es wird die Möglichkeit der Verunreinigung von Sünde nicht mehr geben. Es wird keine Krankheit, kein Leid, kein Tod. Es wird nur noch Freude, es wird nur noch Lachen. Ja, es wird ein wunderbarer Moment sein. Und das in dem Moment, wo wir ihn sehen, wie er ist. Sind wir uns dessen voll bewusst? Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus macht es möglich bei dir. Jesus macht es möglich bei dir. Und ich lese dazu den Vers 3 und 4 dieses Abschnittes. Und warum verkündigt, Entschuldigung, das ist der falsche Abschnitt. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Also wenn wir diese Hoffnung haben, dass einmal alles aufgedeckt wird, dass alles mal offenbar wird, wir in eine so ehrenvolle Position erhoben sind, wenn wir begriffen haben, wie krass unser Stand ist, dann ändert sich unser Fokus. Wir achten darauf, dass wir möglichst ein heiliges Leben führen, in dieser innigen Beziehung zu Jesus sind, indem wir uns von den Sünden, die wir tun, reinigen. Ja, ich kenne jemanden, der hat einmal, der hat nach dem Militär geheiratet, der war Militär. Und dort hat er zwei Kollegen, mit denen hat er sehr gut im Militär, weil da musst du durch dick und dünn, musst du Dinge machen, die du sonst nicht machst. Ja, du musst sehr an dein Limit gehen. Also kommt darauf an, welche Einheit du bist. Und du schweißt dann zusammen. Und so hat er nach der Militärzeit dann geheiratet und er hat gesagt, ja, diese zwei Kollegen, die möchte ich einladen. Und er hat diese beiden Kollegen eingeladen. Und die kamen schon betrunken an seine Hochzeit. Ja, und dann, während der Hochzeit hat der eine sogar von ihnen noch erbrochen. Und irgendwann war es dann Zeit, dass diese beiden dann gehen mussten, weil es so unerträglich wurde. Sie kamen mit dem falschen Mindsetting an diese Hochzeit. Ja, gut, es waren halt einfach Militärkollegen, vielleicht war die Bindung, die Beziehung doch nicht so gut. Aber wenn wir diese Hoffnung auf der Ewigkeit haben, dann wollen wir mit dem richtigen Mindsetting leben. Wir sind in die höchstmögliche Stellung erhoben worden. Was für eine Ehre. Und wir werden ihn einmal sehen, von Angesicht zu Angesicht. Also wollen wir unser Leben jetzt schon auf diese Hoffnung ausrichten. Wir wollen auf unser Mindsetting achten, nicht wie diese Soldaten. Wir wollen in unserem Leben aufräumen, ständig. Sagen, ja, und ich räume trotzdem wieder auf. Mir ist die Sünde nicht egal. Ich möchte in jedem Preis in meinem Leben Ordnung halten. Es gibt Leute, die sich sagen, ja, ich habe ja jetzt den Fahrschein in der Tasche, ja, ich bin im Himmel dann irgendwann. Ich lebe jetzt einfach, um das Reinigen, das ist ja auch so mühsam. Immer wieder, ja, was soll das? Aber so ein Denken ist nicht biblisch. Denn das Reinigen soll eine Freude sein, weil wir in der Gegenwart dieses wunderbaren Gottes leben dürfen und wir auf die Wiederkunft ausgerichtet sind. Ja, als im alten Griechenland die ganzen Hauptreligionen zerfielen, da wurden die Menschen auf sich selber zurückgeworfen. Sie sagten, ich bin nur noch mir selber verantwortlich. Das war das damalige Denken. Man nahm die Sünde als Privatsache nicht mehr so ernst. Man sagt, es ist nur noch mir meine Privatsache, ich kann machen, was ich will. Ähnlich wie das heutige Denken und die gnostische Irrlehre war da sehr stark. Und im 1. Korintherbrief merkt man, die Gemeinde, das war auch eine sehr stolze Gemeinde. Und sie ja, war von viel Eifersucht und Zank zerrissen. Es gab zwar viele Gaben, viele Geistesgaben, aber die Gemeinde war total auseinandergerissen. Ja, Sünde ist mehr als nur Gebote nicht einhalten. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Man unterordnet sich Gott nicht. Und umso wichtiger ist es, dass wir unsere Beziehungen immer wieder in Ordnung bringen. Das kostet Demütigung. Aber das, weil wir wissen, Jesus kommt wieder. Ich komme jetzt zum dritten Punkt und der ist, Jesus bewahrt uns vor Sünde. Jesus bewahrt uns vor Sünde. Und ich lese diesen Teil, diese beiden Verse. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ja, wenn wir das so hören, dass die Bibel das so stark betont, dann kann das uns entmutigen. Man schaut auf sein eigenes Leben und man denkt auf, ich räume auf und ich sündige wieder. Das ist ja nicht so schmeichelhaft. Wir Menschen, oder ich vor allem, ich möchte ja, dass ich mit mal etwas abgeschlossen habe. Ich kann sagen, okay, tak, 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 das ist erledigt und jetzt ist das gegessen und ich kann mich etwas Neuem widmen. Aber dann immer wieder aufräumen in meinem Leben, immer wieder mit der Sünde zu sagen und ich gehe wieder vor den Herrn und ich räume auf. Ach, wie mühsam und anstrengend. Ich möchte das einfach mal gelöst haben. Und es wird auch mal gelöst sein in Ewigkeit. Aber dieses Eingestehen und Aufräumen, das ist auch immer wieder demütigend. Und man kann schnell zum Schluss kommen, dass man sagt, ja gut, ich sündige ja sowieso wieder. Jetzt lasse ich es sein. Lass es einfach sein, dann ja, ich schaffe es ja sowieso nicht. Ich konzentriere mich auf anderes. Woher kommt das? Woher kommt dieses Denken? Ja, vor einiger Zeit wollte meine Tochter einmal, das sind so kleine Mädchen, die wollte, eine von diesen wollte losrennen. Und sie hatte so einen Rucksack an, mit einer Masche, ja. Und dann hat sie in die Türe eingehängt hinten und dann hat sie gemacht. Und dann lag sie da auf dem Rücken, ja. Das sah ziemlich lustig aus. Gott sei Dank habe ich nicht gelacht. Ich habe ihr aufgeholfen und habe ihr ermutigt, wieder aufzustehen. So musste sie sich nicht schämen. Manchmal denken wir vielleicht ein bisschen so von Gott. Meine, ist auch in der Welt ist es ja so. Wenn jemand etwas Dummes macht und dann entschuldigt man sich, dann merkt man sich das. Und wenn dann diese Person wieder kommt und wieder mal etwas geschieht, denkt man, ja, das weiß noch da und da, das ist bei dir, du entschuldigst dich, aber ich weiß schon, ja, weißt du, sind schon viel da. Oder man belächelt den anderen. Aber Jesus macht das nicht so. Er hält uns nicht seine Perfektion vor, um uns zu belächeln. Er hilft uns liebevoll auf. Er liebt uns wirklich. Und das haben wir am Anfang gehabt. Seine Liebe ist nicht die von der Welt. Er liebt uns trotz unserer Sünde. Trotz unserer Sünde und Scham. Wenn wir zu ihm kommen, lacht er uns nicht aus. Er wünscht von uns auch keine religiösen Übungen. Manchmal denken wir, jetzt habe ich gesündigt und jetzt muss ich 2 Tage lang schlechtes Gewissen haben. Und wenn ich dann das schlechte Gewissen genug lang gehabt habe, dann ist das wieder in Ordnung. Dann habe ich das abgearbeitet. Wir merken schon, stimmt. Jesus sagt, das will ich nicht. Komm zu mir und ich sage dir, ich habe dir vergeben. Und die Sünde, sie ist weg. Und wenn unser Gewissen uns anklagt, dann können wir sagen, und schweig Gewissen, weil ich vertraue auf das Wort Gottes, dass er sagt, ich bin gereinigt, ich bin wieder heilig vor ihm. Und nichts darf mich anklagen, weil Jesus bezahlt hat. Ja, so eine Vaterliebe wünscht man sich. Das lesen wir in Hebräer 9, Vers 26, der erste Teil, da heißt es, der zweite Teil, Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeit, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Also der Schreiber richtet unseren Blick auf Jesus. Er kam nicht, um zu sagen, deine Sünde ist nicht so schlimm. Sagen, ja, wir schieben das jetzt unter den Teppich. Wir verharmlosen es. Nein, die Sünde ist schlimm. Und Jesus weiß, dass sie schlimm ist. Und er spricht es aus. Aber er ist gekommen, um sie wegzunehmen. Er reinigt uns sofort und komplett. Der letzte Vers der heutigen Predigt zeigt uns, wie wenig Gott mit Sünde zu tun hat. Wer mit ihm verbunden ist und ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Sünde entsteht nie aus der Beziehung mit Gott. Wenn du sündigst, kannst du nie sagen, da ist irgendwie Gott darin verwickelt. Dann zeigen wir damit, dass wir in diesem Bereich unseres Lebens Gott noch nicht verstanden haben. Und dass wir noch tiefer wachsen müssen. Hier ist nicht die Frage, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet, sondern habe ich aus der Verbindung mit Gott gehandelt. Es widerspiegelt das, wie unser Denken, wie unser Verstehen ist. Aber das Wunderbare ist, wenn wir sündigen und unserer Schuld bewusst werden, dürfen wir zu ihm kommen, es sagen und sie ist weg. Wir sind gereinigt. Ja, am Anfang habe ich die Frage uns gestellt, wie können wir aus Gottes Geist, aus Gottes Kraft leben? Und ein Teil der Antwort darauf ist, wenn wir Jesus in unserem Leben wirken lassen, indem wir aufräumen. Indem wir begreifen, wie groß seine Liebe ist. Und wenn wir zweifeln wollen an seiner Liebe, dass wir sagen, und ich kann noch so denken, Gottes Liebe ist viel, viel größer, als wir je denken können. Die richtige Antwort ist, an der Reinigung dran zu bleiben. Ich fasse zusammen. Jesus macht Unmögliches möglich. Jesus hat aus einer Beziehung, die unmöglich war, die Menschen, wo Menschen einander verdammen, töten oder was auch immer machen würden, hat Gott eine Beziehung geschaffen, die nicht nur innig und tief ist, sondern in der er uns in eine Position erhebt, die höher nicht sein könnten. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. Und er macht das Unmögliche bei dir möglich. Er wünscht sich, dass wir mit dem richtigen Mindsetting unterwegs sind, weil wir wissen, einmal werden wir vor ihm stehen und seine Herrlichkeit sehen. Und darum wollen wir jetzt schon in unserem Leben aufräumen, weil wir wissen, er liebt uns und er vergibt uns. Jesus, er bewahrt uns vor Sünde. Und wenn wir fallen, dann wollen wir aufräumen und darum ringen, ein heiliges Leben zu führen. Mit seiner Hilfe, in seiner Gegenwart, aus seiner Beziehung mit uns. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Liebe, die du uns schenkst. Ja, wir verdienen sie nicht. Er ist gelinde gesagt, wir verdienen alles andere. Aber ich danke dir, dass du uns trotzdem liebst, dass du darin zeigst, wie groß deine Liebe ist, wie anders deine Liebe ist, wie anders du bist und dass du uns das Vorrecht gibst, wenn wir das Vertrauen auf dich setzen, Gottes Kinder heißen zu dürfen. Danke für diese Ehre, in diese wunderbare und gehobene Position erhoben geworden zu sein. Das ist gewaltig. Und ich bitte dich, dass wir aus dieser Liebe leben, dass wir in unserem Leben aufräumen und einfach diesem Dreck nicht Raum lassen, sondern dass wir sagen, und ich räume auf, koste es, was es wolle. Jesus, hilf uns. Hilf uns immer wieder, uns selber vor dir zu demütigen, aber nicht in eine Werkgerechtigkeit zu verfallen, sondern in Freude, weil wir gereinigt sind in dir. Ich bete dich an, du wunderbarer Herr und Heiland, und ich danke dir für diese Gemeinde hier vor Ort. Und wir beten dich an, dass du durch sie wirksam bist. Amen.